Der KI-Podcast mit Marie Kilk und Fritz Espenlaub.
Fritz, ist dir schon mal aufgefallen, dass ich immer zwei Treppenstufen auf einmal gehe?
Jetzt, wo du es sagst, ja, aber ich habe noch nie so wirklich drauf geachtet, um ehrlich zu sein.
Anfangs hatte ich das Gefühl, dass das Leuten krass aufgefallen, weil ich nicht besonders lange Beine habe und es dann total mühsam aussah. Aber mittlerweile finde ich, glaube ich, wirkt das total natürlich.
Du bist Pro zwei Treppenstufen auf einmal Geherin geworden.
Genau, und ich will mich jetzt gerade auf drei steigern, aber das ist echt nicht leicht, weil ich wirklich nicht so lange Beine habe. Warum ich das mache, ist, weil ich vor Jahren mal gehört habe, dass eigentlich die meisten Menschen total verkümmerte Bein- und Po-Muskulatur haben.
Mhm.
Weil nichts in unserem Alltag zwingt uns eigentlich, unsere Beine richtig zu benutzen. Ne? Früher sind Menschen über Steine geklettert, früher bist du auch mal eine Schräge hochgelaufen. Heute ist alles irgendwie so glatt planiert.
Mhm.
Treppenstufen sind genormt. Du musst nie deinen Fuß mehr heben, als so total babymäßig, um eine Stufe zu gehen.
Wir haben ständig irgendwelche Gazellen gejagt und jetzt sitzen halt vor dem Laptop.
Genau, genau. Also nichts, ne? Also auch wenn ich Fitness machen würde oder sowas, trotzdem einfach im Alltag. Ich bewege meine Beine nicht so, wie es wofür der Mensch gemacht ist. Und das fand ich irgendwie so tragisch und deswegen habe ich gedacht, nicht mit mir. Meine Beine lasse ich nicht weiter verkümmern. Und ich finde es ganz geil. Ich finde, es hat mein Leben verändert. Und ich fühle mich jetzt auch immer sehr, sehr gut, wenn ich Treppen hochgehe.
Das heißt, du machst ganz bewusst Dinge, um zu vermeiden, dass eine Fähigkeit, die du hast, dass deine Beinmuskulatur verkümmert.
Richtig. Und jetzt weißt du auch, warum ich das erzähle an der Stelle. Weil man kann sich diese Frage natürlich auch bei Intelligenz stellen. Ne?
Bei menschlicher Intelligenz.
Ja.
Bei unserer Intelligenz.
Genau. Wir wollen heute darüber reden, ob uns KI vielleicht dümmer macht. Ne? Also ob KI-Tools ein bisschen so sind wie Treppen und ob unser Verstand verkümmert, wenn wir uns da zu sehr drauf verlassen.
Ja, wir reden nämlich ganz viel ja hier im Podcast darüber, wo KI uns überall Aufgaben abnehmen kann, wo sie hilfreich sein kann, wo sie vielleicht die ein oder andere Aufgabe effizienter macht, schneller macht, bequemer macht. Und so langsam stellen sich immer mehr Leute die Frage, naja, was macht das denn mit unserer eigenen Intelligenz? Was macht das denn mit unseren intellektuellen, mit unseren kognitiven Fähigkeiten, wenn wir zunehmend künstliche Intelligenz ja so ein bisschen als Krücke herbeinehmen und als Abkürzung herbeinehmen? Und da reden wir heute drüber. Wir reden heute darüber, macht uns KI dümmer? Wenn ja, was bedeutet das denn für unsere Gesellschaft als Ganzes? Und ja, wenn das so sein sollte, dann wollen wir auch ein paar praktische Tipps suchen, um zu gucken, wie nutze ich KI, ohne dumm zu werden.
Genau, also quasi das Treppentraining der KI-Welt.
Genau, exakt das. Das ist der KI-Podcast. Ich bin Fritz Espenlaub.
Und ich bin Marie Kilk. Mit den starken Beinen. Ja, es gibt natürlich bei jeder neuen Technologie immer die Leute, die irgendwie erstmal den Untergang der Welt wittern. Und das ist nicht jetzt nur bei KI so, sondern das war auch zum Beispiel beim Buchdruck so. Erasmus hat da irgendwie sich total Sorgen gemacht. Zum Beispiel habe ich gesehen, der hat gedacht, das ist super schlecht für die Wissenschaft, wenn alle jetzt irgendwie Bücher drucken und es geht dann viel zu schnell und die Qualität nimmt ab und am Ende haben wir eine barbarische Gesellschaft. Und du kannst eigentlich für jede neue Technologie immer diese Leute finden, die da halt an diese Neuheit dann irgendwie den Verfall der Menschheit knüpfen.
Ich glaube, Sokrates hat gesagt, überhaupt die Schrift ist schon ein Fehler, genau. Weil dann leidet das Erinnerungsvermögen.
Ja, ja. Sokrates und Platon waren so, redet doch miteinander, nicht aufschreiben, genau.
Aber wir kennen das, also es gibt das schon länger. Ich meine, jeder kennt diese Debatte von irgendwie Taschenrechnern, sollte man Kopfrechnen üben, leidet die eigene Denkfähigkeit, wenn man sich zu sehr auf so einen Taschenrechner verlässt. Das Navi, jeder von uns hat mittlerweile Google Maps oder was ähnliches auf dem Handy. Und wie viele von uns, können wirklich noch jetzt ohne Google Maps von A nach B kommen in der Stadt? Ist das so? Und ja, das ist dasselbe, was sich auch gerade so ein bisschen bei KI zeigt. Und da gibt's zum einen mehr und mehr Anekdoten, aber auch mehr und mehr Studien, die da so ein bisschen Hinweise darauf geben. Und das vielleicht eindrucksvollste für mich, was ich da in letzter Zeit gesehen habe, das war eine Anekdote tatsächlich. Das war ein Reddit-Post von einem, vermutlich amerikanischen Menschen. Und der hat von seiner, also ich vermute, es ist ein Typ, ich weiß es gar nicht, der hat von seiner kleinen Schwester geschrieben und hat beschrieben, die ist 11 Jahre alt und sie teilt sich mit ihm den ChatGPT-Account und er sieht immer, was für Fragen sie so stellt und die benutzt das eben super viel, um Hausaufgaben zu machen. Und er sagt, dass er dann irgendwie den Chat so ein bisschen nachgelesen hat und gesehen hat, dass sie wirklich jede einzelne Frage in ihren Mathehausaufgaben einfach ChatGPT gestellt hat. Und auch eben so total einfache Fragen wie irgendwie, ja, wie viele Stunden sind in ein Tag und 7 Stunden oder sowas. Also einfach 24 plus 7. So, und anstatt das zu realisieren, dass man das einfach im Kopf rechnen kann oder möglicherweise im Kopf rechnen könnte, stellt diese Schwester das wohl einfach an ChatGPT und eben dann geht das immer so weiter. Also er beschreibt dann eben, dass sie auch einfach irgendwie Gedichtanalysen sich von ChatGPT machen lässt und dann aber auch immer so nochmal sagt, verkürze mir das nochmal, mach das nochmal kürzer auf irgendwie einen Satz. Und der Titel von diesem Post auf Reddit ist halt, wie meine kleine Schwester ChatGPT benutzt, bricht mein Herz.
Ja. Ja, das ist echt krass. Also ich habe den Post auch gesehen und ich finde, die Überschrift trifft es total gut, weil wenn man es liest, ist man natürlich schon so, es tut einem auf vielen Ebenen leid. Ne? Also nicht nur, dass das auch überhaupt das nicht das Effizienteste ist, dass sie Matheaufgaben in ChatGPT eingibt, sondern dass ein Taschenrechner das wahrscheinlich besser und billiger lösen würde. Aber auch, wenn man halt einfach wirklich merkt, so cool, die hat gesehen, da gibt es dieses Tool und die strengt einfach ihr Hirn gar nicht mehr an. Hätte ich wahrscheinlich damals auch gemacht, weenn ich einfach gewusst hätte, geil, meine Hausaufgaben sind dann in 10 Minuten erledigt und ich kann dann raus und spielen.
Ja klar, also in gewisser Hinsicht ist ja so eine generative KI auf den ersten Blick zumindest eine magische Box, wo ich einfach auf den Knopf drücke und es beantwortet mir jede Frage der Welt. Und wir und Leute, die uns hören, wissen natürlich, dass diese Antworten vielleicht auch nicht immer gut sind, aber jemand, der gerade mal 11 Jahre ist oder ein junges Kind, Teenager, wenn man so einer Person, wenn man mir mit 11 Jahren so eine Box in die Hand gegeben hätte und gesagt hätte, hey, du musst nie wieder Hausaufgaben machen, du kannst einfach immer auf diesen Knopf drücken und abschreiben, was aus dieser Kiste rauskommt. Dann hätte ich das natürlich sofort gemacht. Hätte gesagt, so geil, dann kann ich am Nachmittag früher rausgehen und eine Runde Fußball spielen. Und ja, keine Ahnung, wie viel ich dann noch gelernt hätte von meinen Hausaufgaben.
Ja, und jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist ein Kind und das sind vielleicht Einzelfälle und da sollen halt dann die Lehrpersonen oder Eltern besser aufpassen. Aber es gibt eben auch immer mehr Anzeichen, die halt sagen, das betrifft nicht nur Kinder und Hausaufgaben, sondern auch bei Erwachsenen merkt man, dass ja, zu viel KI-Nutzen Einfluss auf die Denkfähigkeiten haben könnte.
Genau, man muss dazu sagen, dass wir gerade noch super früh in der Erforschung der Auswirkungen dieser Technologie sind. Also wir wissen auch noch fast nichts über langfristige Nutzung. Klar. Aber vor kurzem hat zum Beispiel sehr viel Aufmerksamkeit erregt eine Studie, die ausgerechnet von Microsoft beauftragt wurde und finanziert wurde. Also tatsächlich eine Firma, wo man vielleicht sagen kann, die hätten möglicherweise ganz gerne ein Ergebnis, das eigentlich sagt, KI ist total toll. Mhm. Und in dieser Studie, da haben die untersucht, die Arbeit von über 300 Knowledge-Workern, also Wissensarbeitern, sagt man ja im Deutschen, Leute, die beruflich mit Informationen zu tun haben, die vielleicht Texte schreiben, so wie wir Journalisten sind, Anwälte, was auch immer. Und haben eben bei denen so ein bisschen geguckt und die befragt, wie die generative KI benutzen. Und haben dann gesehen, dass Leute, die besonders viel KI nutzen, so ein bisschen weniger kritisch zu denken anfangen. So, also dass da ein hohes Vertrauen auf die KI-Antworten dann manchmal dazu führt, dass man sozusagen das kritische Denken so ein bisschen einfach nachlässt.
Ja, genau. Und die haben die auch, also es war eine Befragung, wo die gebeten haben, selber auch einzuschätzen, wie kritisch sie denken. Und da hat man eben gemerkt, dass die sehr oft auch einfach die Ergebnisse der KI ungefragt übernehmen und eben auch in Fällen, wo es vielleicht ganz gut gewesen wäre, eigentlich das nochmal zu hinterfragen oder ein bisschen anzupassen, wo die vielleicht selber eine bessere Lösung hinbekommen hätten oder zumindest die Antwort nochmal hätten abändern sollen. Und da haben die eben auch tatsächlich von sich selbst gesagt, dass sie das immer weniger machen, je mehr sie KI nutzen.
Es gibt auch viele Erfahrungsberichte von Leuten, die als Computerprogrammierer arbeiten, die sagen, dass eben junge Leute, die jetzt gerade frisch anfangen, die also gerade von der Uni kommen, Anfang 20, Gen Z, Programmiererinnen und Programmierer, kaum noch selber wirklich coden, sondern eben alle sehr, sehr viel mit diesen KI-Coding-Tools arbeiten und auch viel weniger in der Lage sind, tatsächlich genau zu erklären, was sie da eigentlich machen. Und ich merke es auch bei mir selber. Also zum Beispiel ganz konkret diese Microsoft-Studie. Ich habe mir die halt erstmal von Claude zusammenfassen lassen. Mhm. Also ich habe das gemacht, wie ich das meistens mache, dass ich gesagt habe, okay, super, wenn ich jetzt irgendwie ganz schnell einen Überblick bekommen will über die Infos in dieser Studie, dann haue ich einfach das PDF in Claude rein, sage, bitte fass mir mal die wichtigsten Erkenntnisse in Bullet Points zusammen und ich krieg was. Und allein damit hätte ich wahrscheinlich auch gut jetzt irgendwie einfach dieses Segment in unserem Podcast machen können. Ich habe dann aber gemerkt, als ich mehr und mehr zu dieser Studie gelesen habe und eben auch zum Beispiel Blogposts von menschlichen, klugen Leuten gelesen habe über diese Studie, dass da noch so viel mehr drin war, was mir vielleicht entgangen wäre, wenn ich einfach die Abkürzung mit KI genommen hätte.
Ja, ich merke das auch. Und weil du gerade Coding ansprichst, das ist mir auch in letzter Zeit aufgefallen, eben weil ja dieses Vibe-Coding gerade so ein Trend ist und weil die KI-Tools ja mittlerweile wirklich so coden können, dass man Ergebnisse bekommt. Ich habe noch den Vergleich vor ein paar Jahren, da konnte ich auch nicht coden, aber wenn ich da was bauen wollte, dann musste ich es mir zusammensuchen und dann war ich gezwungen, so ein bisschen zu verstehen, was ich baue, weil sonst hätte es gar nicht funktioniert. Und jetzt baut es die KI für mich und dann ist es so halb kaputt und dann habe ich viel größere Schwierigkeiten als früher, das zu reparieren, weil ich halt mir selber quasi so diese Grundlage geraubt habe, die ich sonst früher durch eine ordentliche Recherche gemacht hätte. Also das, ich finde das schon einleuchtend, so diese Gedanken oder auch den Wunsch, das zu untersuchen, was genau passiert da mit uns.
Jetzt stellen wir uns mal vor, es ist tatsächlich so, wir machen den Fehler als Gesellschaft. Alle Leute verlassen sich nur noch auf KI. Wir outsourcen wichtige Komponenten eigentlich dessen, was uns Menschen macht, nämlich das Nachdenken. Und werden tatsächlich schlechter im kritischen Denken, werden schlechter im Denken allgemein.
Nur noch die Bots denken nach und die Menschen sitzen am Pool.
Ich glaube, da ist schon allein deswegen was dran, weil wir das halt, also KI an sich ist relativ neu, aber wir sehen das ja auch in anderen Bereichen, gibt es mittlerweile viele Untersuchungen. Also es gibt zum Beispiel eine Studie von 2014, die hat untersucht, wie sich die Skills, die Pilotenskills von Airline-Piloten, von Flugzeugpiloten im Laufe der Zeit verändern, wenn die mal das Handwerk gelernt haben in einem Flugzeug ohne Autopilot. Und dann aber über ein paar Jahre lang einfach sehr viel mit Autopilot fliegen. Also diese modernen Boeing, sonst irgendwas, internationalen 747-Flugzeuge, die haben ja oft auch Autopiloten, die dir dann beim Starten, beim Landen, unterwegs irgendwie dich auf der Höhe halten und so
also
weiter.
Also bist als Mensch eigentlich eh nur noch für einen Notfall da. So.
Und in dieser Studie hat sich halt gezeigt, die Skills, die man gebraucht hat, die sind tatsächlich, die haben abgenommen. Also vor allem so die kognitiven Fähigkeiten rund um tatsächlich Aufmerksamkeit zu richten auf alles das, wo du so ein bisschen Aufmerksamkeit richten musst, wenn du ein Pilot bist, der manuell sein Flugzeug landet, dass du deine ganze Umgebung im Blick hast, dass du so ein bisschen auch nicht nur auf deine Instrumente guckst, sondern eben tatsächlich auch aus dem Fenster schaust und guckst, so wie nah ist der Boden und so weiter. Und das ist natürlich schon so, da sieht man sehr, sehr deutlich, wie Fähigkeiten abnehmen durch eine automatisierte Hilfe.
Ja, und also ich finde es schon naheliegend zu überlegen, passiert das jetzt eben auch mit Wissensarbeit? Zum Beispiel OpenAI hat vor kurzem ja bekannt gegeben, dass sie jetzt eine Art Rechercheassistenz anbieten. Und zwar für den kleinen Preis von $20,000 im Monat. Das sind quasi also dann die mächtigsten KI-Modelle von OpenAI. Und die sollen dann für dich recherchieren. Und die werben damit, dass es dann quasi so wie so ein Doktorand oder ne? Wie halt so jemand, der ein akademisches Level hat und für dich dann Recherchearbeit macht. Ich habe meine Zweifel aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt hier nicht erläutern muss, ob das dann wirklich funktioniert und wirklich $20,000 wert ist. Aber wenn das so kommen würde, dann würde man sich natürlich schon fragen, okay, dann müssen Menschen überhaupt nicht mehr schlau sein, weil die KI ist ja für uns schlau. Dann kann ich ja wirklich nebenbei kochen und muss nicht mehr lesen und nachdenken.
Es ist ja jetzt schon so, dass ganz viele Leute, die zum Beispiel in der Wissenschaft arbeiten, einfach ihre Papiere, ihre Texte, die sie veröffentlichen, die wissenschaftlichen Artikel, die sie schreiben, sehr stark mit KI schreiben.
Ja, und es gibt echt viele Leute, die sich große Sorgen machen, dass dadurch quasi so ein ganzes System zusammenbricht von Wissenschaft und von der Art, wie Menschen bislang Wissen zusammengebracht haben. Ich habe einen Text gelesen, ich lese einfach mal direkt ein Zitat daraus vor. Da schreibt jemand nämlich, das Problem sind nicht Schüler, die einen Aufsatz mit ChatGPT schreiben. Das Problem ist, dass ganze Institutionen, zum Beispiel Unis, Verlage, die Politik, sich beginnen, auf generative Zusammenfassungen zu verlassen, die den Unterschied zwischen menschlichem Verständnis und statistischer Plausibilität verschwimmen lassen. Also da geht es darum, nicht nur, dass der menschliche Verstand verkümmert, wenn die KI für uns was macht, sondern dass die KI-Systeme, die wir zurzeit haben, dass die ja auch bekannt dafür sind, dass sie eben eigentlich nur Muster wiedergeben, dass die total viel halluzinieren, dass wir uns nicht mal darauf verlassen können, dass die Zusammenfassungen, die wir von denen bekommen, irgendwie sinnvoll oder irgendwie klug sind, sondern dass es auch sein kann, dass da einfach ganz schön viel Bullshit drin steckt und das dann aber halt so unsere Systeme unterwandert, unsere Unis, unsere Politik, und man sich da irgendwie dran gewöhnt, dass total viel so KI-Bullshit halt überall verbreitet wird. Und es gibt halt Leute, die denken, wenn wir das jetzt so ein bisschen so geschehen lassen, dann verlieren wir als Gesellschaft auch das Gefühl dafür. Also dann vergessen wir vielleicht, dass es überhaupt mal einen Unterschied gab zwischen dem, was gut klang und dem, was eigentlich richtig war, wo ein Mensch sich wirklich hingesetzt hat und was abgeleitet hat aus der Natur.
Ich habe vor kurzem einen sehr guten Blog-Eintrag gelesen von Marco Kovic, heißt der Newsletter-Schreiber. Der hat eben auch sich Gedanken gemacht über diese Frage, ja, welche Auswirkungen auf unsere Gesellschaft hat das denn im Ganzen, wenn KI mehr und mehr benutzt wird, wenn Leute zum Beispiel weniger und weniger kritisch denken? Das eine ist eben tatsächlich, dass Halluzinationen, die KI ja immer noch macht, wie du gerade gesagt hast, weniger erkannt werden. Dass vielleicht sich, wenn die Denkleistung in der Bevölkerung als Ganzes abnimmt, dann auch tatsächlich wirklich unser Bruttoinlandsprodukt negativ entwickelt. Also dass einfach die Produktivität in diesen Wissensjobs am Ende abnimmt, weil das, alles nur noch so Bullshit ist, der da gemacht wird.
Wenn man das sagen muss, damit Leute zuhören, okay.
Ja, genau. Also wenn es um Wirtschaft geht, dann hört der Spaß auf.
Genau.
Der dritte Punkt ist so ein bisschen, dass natürlich auch möglicherweise die Abhängigkeit von diesen großen Tech-Konzernen zunimmt. Also auch das ist sowas, ich mag das ja eigentlich immer nicht so gerne, wenn man da immer so händeringend irgendwie sagt, so ja, aber das ist ganz schlimm, die großen Tech-Konzerne und so. Ich habe mittlerweile meine Meinung geändert, spätestens seit unserer Europa-Folge, wissen das glaube ich auch die Leute. Aber es ist natürlich schon was dran zu sagen, okay, wenn mich Netflix nervt und sie irgendwie die Abokosten hochmachen, dann kann ich Netflix natürlich kündigen. Aber wenn ich für alles, was ich mache, wirklich auf KI angewiesen bin, wenn ich manche Arbeitsschritte vielleicht selber gar nicht mehr erledigen kann, weil ich mich nur noch auf die KI verlasse und dann irgendwie so OpenAI sagt, ach übrigens, es kostet jetzt alles irgendwie doppelt oder dreifach so viel, dann kann ich nicht einfach mal so das kündigen wie halt Netflix und stattdessen wieder ein Buch lesen. Und ja, und die letzten zwei Punkte ist so ein bisschen, dass es natürlich in diesen Zeiten, wo wir gerade mit so vielen Krisen auch zu tun haben, möglicherweise auch einfach die ganze Stabilität der Demokratie so ein bisschen vielleicht in Gefahr gerät, wenn wir weniger und weniger auf unser eigenes Denken uns verlassen. Also wenn jetzt diese Microsoft-Studie mit dem kritischen Denken sich tatsächlich bewahrheitet für sehr viele Leute und sehr viele Leute KI benutzen, dann sind wir möglicherweise auch weniger gut in der Lage, auf eine total neue, sich verändernde Welt zu reagieren.
Ja, eine Sache find ich noch wichtig zu sagen, wenn wir überlegen, was ist eigentlich Schlauheit oder was steht überhaupt auf dem Spiel. In dem KI-Kontext habe ich manchmal das Gefühl, Leute denken, sie können einfach einen sehr klugen Menschen nehmen, also quasi so einen Top-Schüler mit guten Noten und den ein bisschen hochskalieren und den noch ein bisschen schlauer machen und dann kommt ein Einstein raus. Und wenn du aber mal überlegst, wer waren eigentlich die Genies, die wirklich die Wissenschaft vorangebracht haben, dann waren es nämlich eigentlich nicht Leute, die einfach gute Schüler waren und die dann halt noch ein bisschen schlauer waren als die anderen, sondern das waren totale systemkritische Leute, die ungewöhnlich gedacht haben und die eigentlich genau das Gegenteil von dem gemacht haben, was KI-Systeme machen. Nämlich eine KI nimmt sich die ganze Datenlage, guckt sich an, was sagen eigentlich die ganzen Expertinnen gerade, was steht in den ganzen Büchern, was ist da so drin? Und dann kann sie dir das zusammenfassen oder daraus irgendwie Gedanken machen. Aber was Einstein gemacht hat, was Newton, Kopernikus und so weiter gemacht haben, das war das Gegenteil davon. Also die haben seltsam gedacht. Die haben gesagt, was ist, wenn die Lichtgeschwindigkeit überall konstant wäre? Oder was wäre, wenn sich vielleicht gar nicht die Sonne um die Erde dreht, sondern die Erde um die Sonne? Und das heißt, wir müssen uns eigentlich fragen, wo generieren wir als Gesellschaft überhaupt dieses echte Wissen, also diese wirklich neuen Erkenntnisse? Und das ist, finde ich, passt nicht gut zu dem, was wir wissen, wie generative KI-Systeme zurzeit funktionieren.
Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist wahrscheinlich der Bereich, wo ich persönlich die größten Sorgenfalten auf meiner Stirn habe, wenn ich mir jetzt angucke, wie sich gerade KI-Nutzung verbreitet. Und das ist wieder das, was wir am Anfang in dieser Anekdote hatten. Also die KI-Nutzung von Jugendlichen, von Kindern. Ich bin da immer sehr vorsichtig zu sagen, so nein, das ist irgendwie Teufelszeug und das sollte man irgendwie, keine Ahnung, erst ab 16 benutzen oder sowas. Aber es ist ja schon so, das ist das Alter, das wissen wir ja, wo dein Gehirn sich gerade noch formt. Also wo die Neuroplastizität in vollem Gange ist, wo deine ganzen Neuronen ihre Verbindungen erst machen. Und ich mache mir da schon Sorgen. Ich würde mir Sorgen machen als Vater, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Elfjährige denke aus unserem Beispiel vorhin, die tatsächlich wirklich sich nur noch auf diese magische Antwortmaschine verlässt, weil du ja auch in dem Alter noch gar nicht einschätzen kannst, ob diese Antworten tatsächlich sinnvoll sind oder nicht sinnvoll. Oder du kannst es, sagen wir mal, sehr viel weniger einschätzen und hast vielleicht auch gar kein Interesse daran, das irgendwie jetzt einzuschätzen, sondern du findest es einfach cool oder praktisch, dass es das gibt. So.
Total. Und ich finde es auch richtig, dass man zum Beispiel sagt in der Schule, erstmal lernen wir Kopfrechnen und dann lernen wir schriftlich rechnen und dann irgendwann geben wir euch den Taschenrechner dazu. Aber erstmal so diese Grundlagen, die baut man sich mit dem eigenen Gehirn erstmal auf.
Und das ist genau der Punkt. Also wenn es uns Erwachsenen schon so schwer fällt, diese Modelle kritisch zu benutzen. Also ich kenne das bei mir selber, ich kenne das bei vielen anderen Leuten, man muss sich wirklich Mühe geben, dass man sich nicht zu sehr auf diese Krücke KI verlässt, dass man nicht zu sehr diese super plausibel, super klug klingende Antwort einfach unhinterfragt übernimmt. Und diese Fähigkeit, das eben hinterfragen zu können, die muss man sich eben erstmal erarbeiten, die muss man sich erstmal aufbauen. Das ist genau das, wofür unser Bildungssystem ja auch immer schon da gewesen ist. Also das gilt ja auch schon vor KI. Warum haben wir überhaupt Schule? Dass man sich nicht einfach von irgendjemandem irgendwas weiß machen lässt, dass man nicht einfach irgendwelchen Gurus vertrauen muss, die einem erzählen, keine Ahnung, die Erde ist flach oder was auch immer, sondern eben in der Lage ist, halt so ein bisschen eins und eins zusammenzuzählen und kritisch zu denken, so ganz klassisch. Und da denke ich schon, dass wir so ein bisschen wirklich genau hingucken müssen und uns als Gesellschaft Gedanken machen müssen, wie gehen wir mit dieser neuen Technologie um. Wir haben das schmerzhaft gelernt jetzt bei den sozialen Medien. Also da wissen wir jetzt nach über 10 Jahren Forschung dazu, dass das einfach große Risiken beinhaltet für mentale Gesundheit, für soziales Eingebundensein, für alles Mögliche. Also diese Idee, dass da eine neue Technologie kommt, die auch negative Auswirkungen gerade auf Heranwachsende haben kann, die ist erstmal nicht neu. Das Problem bei KI ist halt, dass wir jetzt wiederum wieder am Anfang stehen und halt sehr, sehr viel, glaube ich, bei den Eltern liegt erstmal.
Du meinst, du überlegst, ob man eigentlich dann auch so Gesetze haben sollte, dass man eben zum Beispiel ein KI-Verbot in der Schule hat oder nur zu bestimmten Stunden mit KI arbeiten darf und ansonsten auch gezwungen sein sollte, ohne KI zu lernen.
Ich weiß nicht, ob das jetzt über Gesetze laufen muss und ich glaube, KI-Verbot an sich ist auch nicht wirklich sinnvoll, weil nicht durchsetzbar. Aber was ich zum Beispiel schon sehr allen Eltern, die uns zuhören, ans Herz legen würde, ist halt zum Beispiel mit den Kindern gemeinsam KI zu benutzen, gemeinsam einen Account zu haben bei dem Chat-Service der Wahl, also egal, ob das jetzt Mistral ist oder ChatGPT oder Claude oder was auch immer, wo man dann eben auch sehen kann, wie die Kinder KI benutzen, also wie die Chat-Verläufe sind und dementsprechend auch möglicherweise intervenieren kann. Und dann tatsächlich auch sowas wie KI-freie Zeit oder erstmal Aufgaben, Matheaufgaben, Schulaufgaben ohne KI versuchen zu lösen. Ich sehe das viel an Schulen, wo ich auch unterwegs bin und bei Lehrern im Gespräch, dass wo ich das Gefühl habe, dass die besten Sachen passieren, sind Lehrkräfte, die proaktiv KI in den Unterricht einbauen, die dann aber auch eben mit den Schülerinnen und Schülern kritisch reflektieren, was die Outputs sind, die man von der KI bekommt.
Ja, voll. Und es sich auch nicht zu leicht machen. Ne? Also nicht nur KI einbauen, damit alle dann gemeinsam weniger Arbeit haben und die KI die Hausaufgaben macht und auch die KI die Hausaufgaben korrigiert und dann alle gemeinsam gar nichts mehr lernen. Wir sind jetzt schon so ein bisschen bei den Lösungen eigentlich und das haben wir auch versprochen, dass wir am Ende nochmal auch drauf gucken, was haben wir denn für konkrete Tipps? Was können wir denn tun oder wie können wir KI anwenden, damit sie uns nicht nur dümmer macht, sondern damit sie uns vielleicht auch klüger macht.
Genau, wir wollen euch natürlich jetzt nicht nur irgendwie eine dystopische Zukunftsvision hier ausbreiten, wo niemand mehr selber nachdenkt und KI alles schlecht macht, sondern wir wollen euch konkrete Tipps an die Hand geben, die wir so ein bisschen auch aus unserer eigenen Arbeit mit KI gelernt haben im Laufe der Zeit. Und der erste Tipp, der ist vielleicht so ein ganz grundlegender Workflow, wenn man mit KI arbeitet, nämlich wirklich schon mal mit einer Vorstellung an die KI herangehen, was man eigentlich davon haben will. Also wenn es am Ende darum geht, zum Beispiel einen Text zu produzieren, bedeutet das, so mache ich das immer, erstmal wirklich überhaupt nicht am Laptop, ich mache das meistens wirklich mit Stift und Papier, den Aufbau formulieren für den Text, den ich am Ende haben will. Also die Struktur, die Gedanken, alles, was ich dazu vielleicht irgendwie mir schon gelesen habe, so ein bisschen vorsortieren und das dann eben mit dem Prompt auch mitgeben. Also sagen so, okay, hier diese Gedanken habe ich gerade. Wie würdest du denn jetzt da zum Beispiel den ersten Draft draus machen, liebe KI? Dann kommt ein Draft raus, der einem schon hilft, weil man halt nicht vor der leeren Seite sitzt und dann ewig grübelt über den ersten Satz oder sowas oder irgendwie so kleine Formulierungen nicht findet oder sich irgendwie ewig mit irgendwas aufhält, sondern man hat dann einfach mal was. Und das ist dann aber was, was ich dann immer nochmal wirklich sehr genau nochmal per Hand überarbeite, wo ich dann reingehe, wo ich Sachen umstelle, wo ich auch merke, dass dann teilweise Dinge drin sind, die irgendwie ich total quatschig finde, die nehme ich dann raus, schreibe es dann nochmal von Hand neu. Aber so ein bisschen, ich habe da so eine Verwebung aus dem eigenen Schreiben und dem Schreiben mit der KI. Und das, glaube ich, das ist was, was man auch ganz allgemein für die Arbeit mit diesen Programmen sich mitnehmen kann.
Super, ja, weil dann habe ich auch das Gefühl, dann erstickst du nicht sofort im Keim quasi jeden eigenen Gedanken, sondern du bist erstmal gezwungen, die ersten Schritte selber zu gehen, ne? Oder wenn es auch kein Text wäre vielleicht, den du schreibst, sondern sagen wir, das Ergebnis ist, dass du eine App haben willst, dann erstmal zu überlegen, wie würde denn eine gute App aussehen? Was wünsche ich mir denn von dem KI-Modell? Was soll da rauskommen? Bevor ich einfach nur dem KI-Modell das sage und dann schon quasi verwirrt bin von dem ersten Entwurf und gar nicht mehr weiß, was es noch für Alternativen gegeben hätte, außer dem ersten Entwurf von der KI. Das finde ich cool. Unser zweiter Tipp ist, die KI Fragen stellen lassen, nicht nur die KI Dinge fragen. Das kommt daher, dass man ja auch aus der Lernforschung weiß, man lernt dann besonders gut, wenn man auch anderen Dinge erklärt. Und dafür kann man auch KI für sich nutzen, weil wenn ich die gut prompte, das KI-Tool dazu bringen kann, dass es mich zum Denken motiviert, also dass die KI mir spannende Fragen stellt und mich challenged und mich hinterfragt. Da können wir gerne auch ein Prompt-Beispiel in die Shownotes hängen, aber da gibt es Prompts, die eben die KI dazu bringen können, dass sie eigentlich dich befragt.
Das ist übrigens auch was für alle Leute, das ist übrigens auch ein Tipp vielleicht für alle Eltern, die Kinder haben, mit denen sie gemeinsam einen KI-Service nutzen. Man kann ja bei zum Beispiel Claude oder ChatGPT auch so einen System-Prompt in den Einstellungen festlegen, der quasi für alle Chatgespräche gilt, die man damit führt. Und da kann ich das auch reinmachen. Also, dass ich ganz grundlegend sage, hey, gib mir die Infos nicht einfach so total, sondern stell Rückfragen, lass mich erst demonstrieren, dass ich ein Grundverständnis von dem Thema habe. Und wenn man diesen Prompt im Hintergrund laufen lässt und die Kinder dann bei den Hausaufgaben mit KI arbeiten, dann ist es was ganz, ganz anderes, als wenn es die unmodifizierte Standard-KI ist, die einem einfach irgendwie so 17 Seiten Material raushaut.
Macht ja Nachhilfelehrer auch nicht, ne? Die einfach 17 Seiten die Lösung hinknallen. Ja.
Unser nächster Tipp, der dritte Tipp ist, wir haben es vorhin schon gesagt, KI-freie Zeit oder KI-freie Aufgaben. Und das ist, glaube ich, was, wo ich selber auch ein großer Fan davon bin, immer mal wieder Dinge wirklich, wo man merkt, okay, ich habe in meinem Beruf irgendwas, das mache ich viel mit KI oder es ist eine bestimmte Tätigkeit, die ab und zu auch wirklich komplett ohne KI zu machen. Also viele Leute, die zum Beispiel als Computerprogrammierer arbeiten, die schwören darauf, die sagen, es ist wirklich, es hält so ein bisschen das Gehirn am Laufen, weil man eben auf die Art und Weise weiter versteht, was der Code eigentlich am Ende ist, den man produziert. Also es ist so ein bisschen wie ab und zu ins Gym gehen, wo man halt nochmal mit Gewichten arbeitet. So wie wenn ich vielleicht irgendwie ab und zu auf das Navi verzichte, statt mit Google Maps zu fahren. Allgemeiner gesprochen wurde das auch von Leuten schon bezeichnet als im KI-Zeitalter müssen wir stärker unsere Jobsimulationen, Aufgabensimulationen machen. Also so wie, wir hatten ja vorhin die Flugzeugpiloten, die, wenn sie viel mit Autopilot fliegen, irgendwann so ein bisschen ihre Skills nachlassen. Weil wir das wissen, als Menschheit und als Fluggesellschaften schicken wir Flugzeugpiloten auch im fortgeschrittenen beruflichen Alter immer mal wieder in den Flugsimulator, um halt dort tatsächlich wieder zu üben. Selbst wenn man dann im Flug selber wieder den Autopilot nimmt, hat man dann ab und zu eben diesen Simulator, um wieder zu trainieren, auch ohne dieses Hilfsmittel gut in seinem Job zu sein. Und dasselbe, glaube ich, gilt für wirklich alle anderen kognitiven Tätigkeiten, die wir so machen. Ab und zu eben tatsächlich das E-Bike zu Hause lassen und mit dem normalen Fahrrad fahren oder eben wirklich einfach eine Runde joggen gehen.
Ja, und ich glaube, da kann sich auch jeder Mensch selber überlegen, was sind so die Dinge, die mir wichtig sind und die ich behalten will und wo ich nicht will, dass die verkümmern. Also in meinem Fall ist jetzt zum Beispiel schon so, dass es mich ärgert, wie schlecht ich im Kopfrechnen geworden bin. Und manchmal lade ich mir so Kopfrechen-Apps aufs Handy. Aber ich glaube, für ganz viele Menschen ist es auch egal, weil ganz ehrlich, wie oft musst du in deinem Alltag dreistellige Zahlen multiplizieren? Eigentlich gar nicht. Und wenn du das dann einfach lässt, ist es okay. Aber ich glaube, so diese Überlegung mal zu machen, was ist das, was ich gerne lerne? Und was ist das, was ich gerne für mich behalte? Und das dann auch gezielt zu üben, das ist, glaube ich, total sinnvoll. Gerade im Alltag, wo man halt dann einfach oft merkt, mit KI geht's schneller oder in der Arbeit habe ich Druck und dann mache ich es jetzt halt schnell so.
Und übrigens, da kann man nochmal kurz zurückkommen auf eine interessante Erkenntnis aus dieser Microsoft-Studie, die wir am Anfang erwähnt haben. Die hat ja nämlich auch gezeigt, dass bei manchen Leuten, die KI benutzt haben, das kritische Denken sogar auch zugenommen hat. Das war zwar nur eine Minderheit, aber das waren diejenigen, die besonders gut, sage ich mal, reflektiert haben, was sie eigentlich an die KI auslagern wollen und die dann vielleicht weniger kognitive Ressourcen auf eben Wissen ansammeln, verwendet haben und die frei gewordene kognitive Kapazität, die haben die nicht einfach benutzt zum Däumchen drehen, sondern die ist dann geflossen in die höheren Stufen, also die Urteilskraft, die Synthese, das Entdecken interessanter Verbindungen. Und da zeigt sich dann so ein bisschen, dass da halt natürlich schon, wenn man KI auf diese Art und Weise benutzt und sich dieser Begrenzungen auch bewusst ist, dass möglicherweise das halt schon auch in anderen Bereichen wiederum Fähigkeiten verbessern kann.
Ja, und ich glaube, man kann da schon selbstbewusst sein als Mensch, ne? Und muss auch nicht denken, nur weil diese KI-Tools jetzt da sind, können die alles besser. In ganz vielen Fällen liefern die einfach durchschnittliche Ergebnisse. Und du als Mensch, wenn du dich auskennst, lieferst überdurchschnittliche Ergebnisse.
Genau, am Ende ist es eben einfach ein neues Werkzeug, das wir haben. Und man darf auch nicht vergessen, es ist jetzt nicht das erste Werkzeug in der Geschichte der Menschheit, das wir haben. Also vor Google Maps haben Leute ja auch schon Maps gehabt, also halt Karten, also halt Landkarten aus Papier. Das ist also nicht so, dass wir irgendwie da vor uns ja mit dem Magnetfeld der Erde irgendwie nur orientiert hätten, wie so die Zugvögel, sondern wir haben immer schon Hilfsmittel gehabt, um uns zu orientieren. Wir haben auch immer schon Hilfsmittel gehabt, um unterschiedlichste Arbeit schneller, effizienter zu machen. Und da ist jetzt KI ein neues Hilfsmittel und natürlich das Risiko besteht, wie bei allen Hilfsmitteln, dass man möglicherweise manche Fähigkeiten verliert, aber solange man sich, glaube ich, dieses Risikos bewusst ist und sich auch klar macht, welche Fähigkeiten will ich denn trotzdem weiter trainieren, wo will ich denn immer noch ins Fitnessstudio gehen, wo will ich denn zwei Treppenstufen auf einmal nehmen, das ist, glaube ich, kein schlechter Ansatz, um dann mit diesem neuen Tool auch trotzdem gewinnbringend umgehen zu können.
Genau, also merkt euch unsere drei Tipps für euch, um schlauer zu werden mit KI anstatt dümmer. Erstens, überlegt euch genau, was das Ergebnis sein soll und baut euch einen Workflow zusammen, wo ihr als Mensch mitdenkt und die KI nur ein Teil des Workflows ist. Zweitens, bittet die KI euch zu fragen und fragt nicht nur die KI. Und drittens, überlegt auch, was ihr üben wollt, wo ihr KI-freie Zeit einplanen wollt, wo ihr quasi euer Gehirn trainiert, auch ohne KI. Quasi so das Kopfrechen-Training ohne Taschenrechner.
Marie, ich würde dich jetzt gerne fragen, was hast du diese Woche ohne KI gemacht? Aber dann funktioniert unsere Schlussrubrik nicht. Deswegen muss ich dich fragen, was hast du diese Woche mit KI gemacht? Also, was hast du diese Woche mit KI gemacht?
Ich habe mit KI rumgespielt und versucht, zwei von meinen Geräten dazu zu bringen, miteinander zu reden. Ich mache das jetzt mal nochmal kurz hier live im Studio.
Also du hast deinen Laptop aufgeklappt und du hast dein Handy.
Genau. Und die beiden haben jetzt jeweils einen KI-Bot drauf und ich sage denen, die sollen sich miteinander unterhalten.
Ah, okay. Also ich sehe jetzt, dass der eine auf deinem Handy steht, hi, ich höre den KI-Podcast.
Genau, der spricht jetzt quasi mit dem anderen und der andere hat geantwortet.
Bist du ein Bot? Ja, ich bin ein Bot. Okay,
aber was?
Sie machen nur dieses komische Cyborg-Geräusch.
Genau, das kommt aus einem Video, das ziemlich viral gegangen ist. Vielleicht hast du das auch gesehen. In dem Video beginnt das nämlich auch noch mit Menschensprache. Also da reden die nicht von Anfang an dieses R2-D2-Geblubber, sondern in dem Video wird quasi simuliert, dass ein Bot in einem Hotel anruft und eine Reservierung machen soll. Und dann merken die beiden aber so, hey, Moment mal, ich bin gar kein Mensch. Ah, du bist auch kein Mensch. Und dann beschließen sie, hey dann, lass uns doch auf dieses Soundprotokoll wechseln und nicht die doofe, ineffiziente Menschensprache benutzen, okay, sondern sprechen wir doch in dieser coolen R2D2-Sprache, dann geht's schneller. Und das ist echt. Also das Video ist eine Demo, also das ist nicht echt passiert, das ist nicht was, wo wirklich in der echten Welt schon Bots miteinander so reden. Aber dieses Protokoll gibt's wirklich. Also diese Möglichkeit ist überhaupt nicht weit hergeholt, dass KIs einfach mit diesem Soundprotokoll miteinander sprechen,
das heißt,
was wir gerade gehört haben.
Was bringt mir das, wenn ich eine Pizza bestellen will und der Pizzaservice hat eine KI, die das Telefon beantwortet und ich habe die Möglichkeit, entweder rufe ich als Mensch an und rede als Mensch mit der KI oder ich lasse von Anfang an einfach in meiner App die KI irgendwo anrufen und die redet dann mit der KI vom Pizzaservice und damit dann irgendwie meine Pizza 10 Sekunden früher ankommt.
Nicht nur das. Die reden R2D2-mäßig, weil das auch viel effizienter ist. Weil Menschensprache zu verarbeiten, da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen im Podcast, das ist natürlich nicht so super energieeffizient, weil du musst dann die ganze Zeit, vor allem wenn du am Telefon bist, du brauchst die Tokens und du musst es ja dann auch noch als eine menschliche Stimme generieren. Und dieses Generieren der Stimme braucht auch noch Energie und Geld. Und dieses R2D2-Protokoll, das kostet fast gar nichts im Vergleich. Also es ist tatsächlich eine Möglichkeit, dass die Zukunft so aussieht.
Ja, sehr gut, sehr gut. Das klingt auch, es klingt wirklich überhaupt nicht, sehr gut, sehr gut. Das klingt auch sehr schön, wirklich, wie du sagst, nach R2D2. Also irgendwie ist es schon immer wieder faszinierend, wie offensichtlich wir diesen Sci-Fi-Filmen auch in der echten Welt immer so einen Schritt näher kommen.
Warum sagt dein Mund, dass das eigentlich irgendwie ganz schön ist und dein Gesicht sagt, dass du das für eine totale Dystopie hältst?
Naja, also in meinem Kopf ist halt einfach gerade so Terminator mit irgendwie Shotguns, die dann aber so lustig, cute piepen und dann die Weltherrschaft übernehmen.
Okay, um dich auf andere Gedanken zu bringen, was hast du denn mit KI gemacht diese Woche?
Ja, es ist ein bisschen blöd, weil ich habe auch nur was für mich Peinliches und Deprimierendes dabei. Und zwar, ich bin tatsächlich das erste Mal so wirklich komplett auf ein KI-generiertes Video reingefallen. Ich zeig's dir mal ganz kurz. Du weißt natürlich jetzt schon, dass es KI-generiert ist.
Oh, das habe ich auch gesehen. Ja, okay, wir sehen eine Frau in einem Schwimmbad mit einem riesigen Hai. Und die Frau hat, der Haifisch, der hat Zähne. Und die Frau hat Zähne, die so ähnlich aussehen wie die von dem Hai. Ja, und es sieht halt aus wie sonst so ein Video von so einer Delfintrainerin,
genau,
oder so.
Genau. Ja. Also es ist so ein industrielles Schwimmbad. Also es ist so ein Swimmingpool oder sowas. Und es ist wie so eine Delfintrainerin, bloß halt mit einem Haifisch. Und der Haifisch, die streichelt den so und dann lächelt er auch noch so nett, dann grinst er irgendwie so sympathisch und sie grinst auch. Und ich habe halt dieses Video gesehen und ich dachte mir so, ach krass, das wusste ich ja noch gar nicht, dass man auch Haifische so trainieren kann wie Delfine. Ja. Ist ja total interessant. Ach, und dass die so lächeln können, das wusste ich auch nicht. Und ich glaube, ich habe sogar peinlicherweise dann sogar drunter kommentiert, als ich dieses Video gesehen habe und irgend so einen Joke gemacht, so, haha, das ist ja wie so bei Hunden, die ihren Herrchen irgendwann immer ähnlicher sehen oder Herrchen, die ihren Hunden immer ähnlicher sehen.
Deswegen kommentiere ich nicht im Internet.
Oh. Und dann ist mir halt irgendwie, dann habe ich halt mich so durchgescrollt durch die Kommentare und Leute gesagt so, hey, also dieses Video ist KI generiert, checkt ihr schon? Und ich so, oh mein Gott. Ich habe mir echt so viel eingebildet bisher auf meine Fähigkeit, KI-generierte Inhalte erkennen zu können. So, das ist ja unser täglich Brot eigentlich hier im Podcast. Und es gibt nichts an diesem Video, was irgendwie jetzt auf den ersten Blick nach KI aussieht. Das Wasser ist realistisch und alles. Das Einzige ist halt so, vermutlich würde ein Haifisch sich nicht so verhalten wie der Haifisch in diesem Video.
Und es wäre ein krasser Zufall, dass die Haifischtrainerin auch irgendwie so ein haifischartiges Grinsen
auch,
hat. Aber okay, ist nicht
undenkbar. Auch das, aber es ist eben nicht undenkbar. Und
ich würde dich jetzt echt
das ist einfach die Welt, in der wir leben. Und es ist halt insofern passend, weil mir das auch genau passiert ist in der Woche, wo jetzt eben auch Sora, das neue Videomodell von OpenAI, über das wir schon seit langer Zeit immer mal wieder geredet habe im Podcast, glaube ich, jetzt endlich auch in Europa verfügbar ist. Das heißt, vermutlich gibt es noch, also naja, es ist eine schöne neue Welt.
Ich würde echt gern dich jetzt dumm nennen und irgendwie Jokes machen über das Thema der Folge, aber Bei dem Video habe ich nicht gedacht, dass es echt ist, aber mir passiert es mittlerweile auch echt oft. Lustigerweise auch bei so Unterwasser-Meeresthemen immer. Da gibt es dann einfach so krasse Schnecken oder krasse Krebse oder sowas oder so einen blöden Fisch. Und ich denke so, ne, nicht wirklich gibt's den. Und dann google ich es immer und es ist echt so 50-50, dass es diese verrückten Tiere wirklich gibt oder dass es komplett eine KI-Erfindung war.
Ich muss einfach davon ausgehen, ab jetzt, dass sämtliche David Attenborough Tiefsee-Dokumentationen KI generiert sind.
Die nehmen dann nämlich auch noch David Attenboroughs Stimme und sowas. Ist wachsam bleiben da draußen. Wer vielleicht nicht so naiv ist wie wir, sind unsere Hörer. Und ich habe wieder was mitgebracht von diesmal unserem Hörer Frank aus der Schweiz, der uns eine sehr nette E-Mail geschrieben hat und ein Merci für unseren Podcast. Und der hat uns eine Frage gestellt. Und zwar hat er gesagt, er findet LLMs ziemlich gut. Er nutzt ChatGPT zum Beispiel zur Unterstützung beim Programmieren. Aber es ist ihm natürlich auch bewusst, dass es Halluzinationen gibt und dass die einfach oft Unsinn schreiben, merkt er. Und seine Frage an uns ist, ob es quantitative Studien gibt, die zeigen, wie oft diese verschiedenen LLMs Fehler machen, je nach Aufgabenstellung. Also finde ich schon eine sehr schlaue Frage. Danke dafür, Frank. Ich habe ein bisschen nachgeguckt und es ist tatsächlich so, dass natürlich viele Studien zu dem Thema gibt, aber dass die Messungen ganz stark variieren. Weil was genau man als Halluzination klassifiziert, das ist schon mal unterschiedlich. Und dann je nachdem, wer genau die Studie macht, welche Art von Aufgaben da untersucht werden, da kommen unterschiedliche Zahlen raus. Und man sagt zurzeit, es ist eine große Spannbreite, zwischen 2% und 40% von den Antworten von LLMs sind Halluzinationen. Je nach Aufgabe, je nach Modell.
Ja, das ist schon, das ist eine sehr unterschiedliche Welt, ob ich mich auf 2% oder auf 40% nicht mehr verlassen kann.
Ja, und pass auf, es gibt noch eine Studie von der BBC gerade, die speziell aktuelle Nachrichten angeguckt hat. Und zwar, wie geben die LLMs wieder, was die BBC so schreibt. Und die haben geschrieben, 91% der Antworten hatten irgendwelche Fehler und 51% der Antworten hatten signifikante Fehler drin. Also bei Code ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, weil du kannst ja überprüfen, ob der Code richtig ist. Und viele Coding-Tools bauen es auch selber schon ein. Viel leichter als bei vielen anderen Dingen kann man ja nämlich einfach wissen, ob der Code halluziniert hat oder nicht. Nämlich man kann gucken, ob er compiled. Man kann gucken, ob das Ding am Ende funktioniert oder nicht. Und wenn nicht, macht man es halt nochmal. Das heißt, die Tools werden auch immer besser da drin, sich selber zu korrigieren. Ich hänge dir die ganzen Studien unten in die Shownotes, Frank. Kannst du auch selber nachgucken. Da gibt es auch ein Leaderboard auf GitHub, das auch aktualisiert wird. Und dann kannst du da schauen, ob du dich wohl damit fühlst, mit den Systemen zu coden, die du so benutzt.
Und Marie, weil ich diese Woche nur so was Lames gemacht habe mit KI, nämlich, dass ich einfach auf was reingefallen bin, was ich jetzt dank dir weiß, vollkommen offensichtlich lame war, darauf reinzufallen, habe ich noch was Zweites dabei. Und zwar, was nicht ich mit KI gemacht habe, sondern Kollegen von uns, die Datenjournalismus-Teams vom BR, vom SWR und vom NDR, die haben gerade die Ergebnisse von einer großen Datenrecherche veröffentlicht, wo sie sich angeguckt haben, wie wurde eigentlich Wahlwerbung in den Bundestagswahlen auf den sozialen Medien, also vor allem auf den Meta-Plattformen Instagram und Facebook, so ausgespielt an die verschiedenen Leute, die das gesehen haben. An wen wurde das ausgespielt? Wie viel haben die Parteien bezahlt? Wie viel Reichweite hat das dann jeweils gegeben? Und Spoiler Alert, die am meisten bezahlt hatten, haben am Ende am wenigsten Leute erreicht. Die Studie und die Berichterstattung, die Analyse und die Berichterstattung dazu, die verlinken wir euch auch in den Shownotes. Aber es ist cool. Also auch nicht nur beim KI-Podcast machen wir dumme Sachen mit KI. Andere Teams machen intelligente Sachen mit KI. Und das ist immer schön zu sehen.
Und ganz ohne, dass wir euch dafür bezahlt hätten, habt ihr uns super viele nette Bewertungen dagelassen im Internet. Wir haben jetzt 4,9 Sterne bei Spotify und über 1000 Bewertungen. Ganz großes Danke dafür. Macht weiter so. Empfehlt uns weiterhin. Danke, dass ihr uns zuhört.
1100 sogar. Also unser Aufruf wurde übererfüllt durch euch. Und wir wären nicht der KI-Podcast, wenn wir nicht direkt einfach den nächsten Aufruf geben würden. Weil wir wollen natürlich jetzt auf Apple Podcasts auf die 1000 Bewertungen kommen. Da sind wir noch lange nicht. Aber wenn ihr uns auf Apple hört, lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Oder auch, ich glaube, auf Apple kann man sogar auch wirklich eine kleine Bewertung schreiben. Da freuen wir uns auch immer. Und das Übliche gilt. In der Audiothek findet ihr uns für alle, die keinen Bock auf Bewertungen haben. Da muss man keine geben. Da kann man einfach uns so hören oder den Audiotheks-Link an Freunde und Bekannte und Verwandte weiterschicken, damit die nicht dumm werden.
Und unser Podcast-Tipp der Woche für euch ist Wie wir ticken. Den haben wir in den Shownotes verlinkt und den findet ihr jeden Mittwoch exklusiv in der ARD Audiothek. Das ist ein Podcast über die Welt der Psychologie. Der stellt solche Fragen wie, wie kann ich durch Meditation entspannen? Warum ist es gesund, dankbar zu sein? Was zieht uns in die Ferne? Wie wir ticken gibt Antworten von Bayern 2, Radio Wissen und SWR.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Was ist das Gute an Geheimnissen? Und was das Schlechte? Wie entschuldigen wir uns richtig? Woher kommt unsere Sehnsucht nach Herkunft? Und wie wirkt die Natur auf unsere Psyche? Solche und viele andere Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und Das Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen nach den Ursachen von Gefühlen, Gedanken und Verhaltensweisen. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und blicken ins Hier und Jetzt. Und wir sagen, wie man sich und andere besser verstehen kann. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von Radio Wissen und Das Wissen von SWR und BR. Alle neuen Folgen findet ihr mittwochs in der ARD-Audiothek und ab Freitag überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.